Vielen Dank, Herr Lütz, für Ihre freundliche Einladung. Ich möchte Ihnen also im Laufe der nächsten Stunde eine Zusammenfassung von einigen der Probleme, Erkenntnisse und Einstellungen geben, die sich in der Psychoanalyse und psychoanalytisch orientierter Psychotherapie in Beziehung zu Religion entwickelt haben. Ich möchte Ihnen zuerst eine allgemeine theoretische Übersicht geben. Ich fange an und spreche Ihnen meine Bewunderung aus, dass Sie hier bei dieser großen Hitze alle so brav und ruhig sitzen. Wenn ich es könnte, natürlich würde ich sofort Air Conditioning hier verbreiten. Ich kann es nicht. Deshalb hoffe ich, dass das Thema uns weiter erlauben wird, die Wärme zu ertragen und uns nicht zu erhitzen wird. Beziehung zwischen Psychoanalyse und Religion. Ich möchte damit anfangen, dass es bei Wissenschaften, die sich mit dem menschlichen Wesen und menschlichen Beziehungen verhalten, es unmöglich ist, nicht von kulturellen und ideologischen Einflüssen beeinflusst zu werden. Das heißt also, je mehr sich eine psychologische Wissenschaft oder eine psychiatrische Wissenschaft direkt den Menschen und menschlichen Beziehungen nähert, desto mehr besteht die Möglichkeit und die Gefahr, dass unsere Kenntnisse und sogenannten wissenschaftlichen Kenntnisse wirklich von ideologischen Strömungen beeinflusst und verzerrt werden. Und das gilt für die Psychoanalyse genauso wie andere psychologische und soziologische Einstellungen. Und das sieht man zum Beispiel in der Psychoanalyse, in der Einstellung gegenüber der Homosexualität, die bis vor 30 Jahren als eine Perversion betrachtet wurde und erst in den letzten 30 Jahren unter dem Einfluss kultureller Veränderungen als eine alternative Sexualität gesehen wird, von der es wissenschaftlich noch gar nicht genau bekannt ist, wie weit sie genetischen, angeborenen Dispositionen entspricht und wie weit sie psychologisch von den früheren Erlebnissen bestimmt ist. Wir haben Evidenz in beide Richtungen und das ist eine große Kontroverse innerhalb der Psychoanalyse, eine Kontroverse, die also der sich ändernden Einstellung gegenüber Homosexualität in der kulturellen Entwicklung entspricht. Zweitens, die Einstellung gegenüber der Psychologie der Frauen hat sich radikal geändert. Vor 30 Jahren gab es gewisse Behauptungen in der Psychoanalyse, die als wissenschaftlich angesehen wurden, dass die Hauptproblematik der Frauen Neid der Männer ist und besonders Neid der männlichen Genitalen, Penisneid, dass also Gefühle der Minderwertigkeit und Neid des Mannes ein fundamentaler Aspekt der Problematik der Frauen sind, dass andererseits die moralische, psychologische Entwicklung und Disposition bei Frauen schwächer als die bei Männern ist. Frauen hätten ein schwächeres Über-Ich als Männer. Und diese Ansicht hat sich radikal geändert, indem die Frühentwicklung und Psychologie der Frauen vollkommen unterschiedlich jetzt in der Psychoanalyse gesehen wird und die Idee, dass ihre Über-Ich-Entwicklung weniger stark und definitiv als die von Männern ist, als ganz einfach lächerlich empfunden wird. Also sehen eine, und natürlich entspricht das auch den kulturellen Veränderungen, dem Einfluss der Frauenbewegung. Sie sehen also, dass Wissenschaft, wenn es ums Menschliche geht, nicht so objektiv und unabhängig von Wertsystemen ist, als sie es manchmal glaubt. Was Religion anbetrifft, so ist das vielleicht noch markanter. Freud war ein stolzer Atheist und das hat seine wissenschaftlichen Einsichten und Ansichten beeinflusst. Er kam in seinem berühmten Buch Zukunft einer Illusion 1927 zum Schluss, dass Religion und Gottesglauben Reste der infantilen Entwicklung sind, dass der Ödipus-Komplex, der mit der Liebe zur Mutter im Falle des kleinen Jungens, Liebe zum Vater im Falle des kleinen Mädchens und die Rivalität dann mit den Eltern desselben Geschlechtes gezeichnet ist, dass der Ödipus-Komplex zu einer abwehrenden Idealisierung des Vaters kommt und dass diese primitive Liebe und abwehrende Idealisierung des Vaters sich weiter in die Illusion eines allmächtigen Vaters erweitert, sodass Gottesglauben eine Illusion ist, eine Ausstrahlung der infantilen, ödipalen Situation und dass Religion Illusion ist, dass auf die Dauer Vernunft und Rationalität über sie siegen werden. Der berühmte Ausspruch von Freud, die Stimme der Vernunft ist leise, aber beständig, signalisiert diese Hoffnung, dass menschliche Schicksale am Ende von Vernunft und Vernunft allein regiert werden. Wenn das nicht eine Illusion ist, weiß ich nicht, was eine Illusion ist. Freud selber hat im krassen Gegensatz dazu selber gesagt an anderen Stellen, dass das Bewusstsein des Menschen immer von unbewussten Dispositionen, von unbewussten Einflüssen überschattet wird. Damit stimme ich vollkommen überein, noch viele Jahre später, aber das ist natürlich im krassen Gegensatz zum Ausdruck, dass dann am Ende Vernunft triumphiert. Unter dem Einfluss von Freud war eine ganze Generation von Analytikern atheistisch. Religiöse Personen musste die Religion ausanalysiert werden, genauso wie homosexuellen Patienten die Homosexualität ausanalysiert werden musste, genauso wie Frauen ihr Penisneid ausanalysiert werden musste. Das hat sich also radikal geändert. Eine neue Generation von Psychoanalytikern ist unter Entwicklungen der psychoanalytischen Theorie in einer vollkommen unterschiedlichen Einstellung zur Religion gekommen. Und ich möchte diese Entwicklung Ihnen kurz zusammenfassen. Ganz allgemein möchte ich sagen, dass heutzutage das vorherrschende psychoanalytische Denken über Religion behauptet, dass während Religion selbst ein ideologisches, theologisches Gebiet ist und dass Analyse darüber als solch ein Gebiet eigentlich nichts Entscheidendes sagen kann, aber dass Religiosität, die Fähigkeit des Glaubens, das Bedürfnis des Glaubens, das fundamentale Bedürfnis eines integrierten Wertsystems, der universale Wirkung und Bedeutung hat, eine fundamentale Disposition des Menschen ist und dass also Religiosität in dieser Hinsicht als menschlicher Disposition eine Fähigkeit bedeutet, die Teile der menschlichen Reife ist, der Ursprung des Verstehens von Liebe, von Kunst, von Wissenschaft, von Religion, dass also Glauben und Wertsysteme fundamental in die Entwicklung der menschlichen Psyche eingebaut ist und normalerweise unser Leben in vieler Hinsicht beeinflusst. Wir kamen zu dieser Position durch die Zusammenarbeit von vielen wichtigen psychoanalytischen Autoren, Forschern, Theoretikern und Klinikern. Vielleicht die wichtigste ist Melanie Klein, die zuerst beschrieb, dass von Anfang des Lebens an die emotionellen Reaktionen des Kleinkindes zur Mutter von intensiven, primitiven Affekten bestimmt sind. Zwei Serien von Affekten, liebevollen, freudigen, trauenden und unter dem Zustand der Zufriedenstellung der Bedürfnisse des Kleinkindes, also die ideale Situation, das Kleinkind an der Brust der Mutter mit einem Gefühl der Sicherheit, der Liebe, der Vollkommenheit der Welt, eines Paradieses, das Ewigkeit verlangt. Dazu im Gegenteil andere Momente des Hungers, des Schmerzes, der Dunkelheit, in dem negative Affekte von Wut, Angst, Verzweiflung das Gemüt des Kleinkindes kontrollieren und in dieser Beziehung Mutter als eine böse Mutter gesehen wird, die Bedürfnisse des Kindes nicht stillt. Die abwesende Mutter wird als Symbol die böse Mutter, sodass das Kleinkind zwischen extremen Gefühlen schwankt, einer guten Beziehung und einer entsetzlichen Beziehung, einer idealen Welt, in der Tausende von Erlebnissen, Zehntausende von Erlebnissen der ganzen Kindheit sich zusammenschmelzen in eine ideale innere Welt, ein ideales Gebiet der Beziehungen und auf der anderen Seite ein schreckliches, hasserfülltes Gebiet der Beziehungen. Und in jedem diesen zwei voneinander gespaltenen Gebieten bestehen Tausende von Erinnerungen an dyadische, zwei menschliche Beziehungen zwischen dem Selbst des Kleinkindes und der Mutter, dem sogenannten Objekt in der Objektbeziehungstheorie, also ideale Selbst- und Objektbeziehungen, entsetzliche Selbst- und Objektbeziehungen, die frühe Entwicklung in den ersten zwei Jahren, in denen diese Situation vorherrscht, heißt die schizoparanoide Position bei Melanie Klein. Das heißt also eine Position der Spaltung, Schizo, und des radikalen Misstrauens, Paranoide. Denn das Kleinkind versucht, sich von diesem negativen Segment der Erlebnisse zu befreien, indem es sie aus die Außenwelt verschiebt. Sie projiziert. Diese Projektion des bösen Segmentes verursacht eine gefährliche Welt der Verfolgungen. Es ist also ein verfolgendes Segment des Erlebnisses und ein idealisiertes Segment des Erlebnisses. Und das können wir manchmal ganz konkret sehen, zum Beispiel bei 8 Monate alten Kleinkindern, die plötzlich eine Angst vor irgendeinem Objekt haben, das vollkommen einem Spielzeug, irgendeinem Gegenstand, der vollkommen ungefährlich ist, und panische Angst bei dem Baby erscheint. Diese panischen Ängste sind ein Ausdruck dieses inneren Prozesses, alles Negative auf außen zu verschieben und natürlich dann von Aspekten der Außenwelt Angst zu haben. Diese Projektion des Ärgers, des Hasses, bringt dann auch Angst vor Ärger und Hass, der von außen kommt. Die Projektion des Gefühles des Glücks und der Liebe bringt die Möglichkeit des Gefühls der Liebe der anderen, die das Kind erfährt. Es gibt einen Moment in der Entwicklung innerhalb des ersten oder zweiten Jahres, langsam geht das vor sich vor, indem diese Segmente sich vereinen, indem das Kind in einer guten Realität die Angst vor dem negativen Segment verliert, sich gute und böse Beziehungen verschmelzen, das Kleinkind sieht, dass es nicht nur ein perfektes Kind ist und ein schreckliches Kind und mit Mutter nicht nur eine perfekte Mutter ist und eine schreckliche Mutter, sondern dass beide, Kleinkind und Mutter und alle anderen, gute und schlechte, angenehme und unangenehme, liebevolle und ärgerliche Momente, Aspekte und Verhalten haben und dass man damit leben kann, denn wenn die Liebe überwiegt, dann neutralisiert sie Ärger, Hass, Furcht, Misstrauen und wir entwickeln normale Beziehungen. Und normale Beziehungen sind einerseits ambivalent, das heißt, wir können mit Personen, die wir lieben, auch ärgerlich sein, ohne dass die Liebe sich verliert. Und alle von Ihnen, die in einer langen Beziehung leben, Liebesbeziehung leben oder verheiratet sind, werden sofort verstehen, dass die Person, die wir lieben, die ist, die uns am meisten in Ärger versetzt und von der wir auch die ärgerlichsten Kommentare ab und zu bekommen. Hoffentlich selten, aber natürlich gibt es da unterschiedliche Entwicklungen. Diese Integration von Hass und Liebe bringt das, was Melanie Klein die depressive Position nennt. Depressiv, denn in dem Moment, wo so eine Integration sich entwickelt, entwickelt sich auch die Fähigkeit zu erkennen, dass nicht nur eine Außenwelt aggressiv ist, sondern dass manchmal man selbst dran schuld ist, dass das Kleinkind manchmal die Mutter angreift, die gar nicht die Böse ist, sondern die Gute, denn die Gute und die Böse Mutter ist nur eine Mutter, dass das Kleinkind seine eigene Schuld an seiner eigenen Aggression erkennt, sich deprimiert, das Gefühl hat, es verdient gar nicht, von dieser guten Mutter zu geliebt zu werden, denn es ist ja manchmal so böse, so unzufrieden, so gierig und verlangend. Es entwickelt sich die Fähigkeit des normalen Schuldgefühls, der normalen Reue, dem Wunsch nach Verzeihung, die Fähigkeit zu verzeihen, denn man erkennt auch bei anderen, dass sie manchmal ärgerlich sein können und trotzdem gut sind und einen lieben können. Das Gefühl der Dankbarkeit, dass Mutter trotz des schlechten Verhaltens uns noch liebt. Und die Sicherheit, dass im Grunde genommen alles gut gehen wird, eine positive Erwartung, dass die Welt gut ist, Glauben an die Güte, was kommen wird, ohne wissenschaftliches Wissen zu haben, dass das so sein wird. Die Fähigkeit von Glauben, Erwartung, Idealisierung, Dankbarkeit, Reue und Toleranz von Schuldgefühlen ist also eine Konsequenz dieser Entwicklung der Schizoparanoiden in die depressive Position in den ersten 2-3 Jahren. Und damit entsteht auch schon eine innere Instanz, die sich die Sorge macht, dass Liebe über Aggression siegen sollte. Ein inneres Gewissen entsteht Jahre bevor Freud ursprünglich dachte, dass Über-Ich sich entwickelt. Über-Ich ist die freudsche Instanz des inneren Gewissens, das von der Internalisierung aller Gebote und Verbote der Eltern stammt und das Freud auf die Zeit der ödipalen Entwicklung legte, 4. bis zum 6. Lebensjahr, während Melanie Klein zeigte, dass sich so ein inneres Gewissen schon im ersten und besonders im 2. und 3. Lebensjahr entwickelt. Und dazu kommt den Wunsch, alles, was man schlecht gemacht hat und als schlecht sieht, zu reparieren, wieder gut zu machen. Ein Wunsch der Wiedergutmachung, der für Melanie Klein die Basis der Sublimierung ist, der Transformation von tiefen primitiven Wünschen in kreatives, liebeförderndes, sozialisierendes Gefühl. Also Reparation, Sublimierung, Wiedergutmachung sind auch Aspekte dieser Entwicklung eines frühen Gewissens. Und Sie sehen, dass Komponente von Religiosität, der Fähigkeit, eine Religion anzunehmen, so in den ersten Jahren entstehen, Jahre bevor der Ursprung der Freud ursprünglich im Über-Ich sah. Und dazu kommen die Befunde von Winnicott, einem Kinderpsychiater und Kinderanalytiker, der eng mit Melanie Klein arbeitete, und der beschrieb, dass gleichzeitig diese depressive Position auch Sorge, die Fähigkeit der Sorge für das Wohlbefinden des Objektes mit sich brachte, und der auch beschrieb, wie Kleinkinder Objekte brauchen und lieben und ihr Betttuch immer mit sich ziehen oder einen kleinen Teddybär, was er Übergangsobjekte nannte, und Übergangsbeziehungen, das heißt Beziehungen zu nicht lebendigen Objekten, die für das Kleinkind aber so behandelt werden, als wären sie lebendig. Ein Ersatz für die Mutter ist, die nicht immer da ist und vom Kleinkind auch geliebt werden, aber auch schlecht behandelt werden. Dem Teddybär kann man die Beine ausreißen und der Teddybär ist trotzdem noch akzeptabel nach vielen Jahren. Das heißt, es ist ein Objekt, das es toleriert, Liebe und Hass zu empfangen und einen doch niemals verlässt. Es ist also ein illusioniertes Objekt, wenn das das richtige Wort auf Deutsch ist, an illusional, ein Fantasieobjekt, das eine wichtige psychologische Funktion hat. Und Winnicott sagte, dass diese halb Spiel, halb ernste Objekte, die so fundamental für das Kleinkind sind, den Ursprung unserer Fähigkeit ist, Illusionen zu schaffen und Wertsysteme als geistige Realitäten zu behandeln und so die Welt der Fantasie, der Kultur, der Kunst, der Religion und der Liebe eröffnen und erweitern. Margaret Mahler beschrieb, wie die Beziehung, die reale Beziehung des Kleinkindes in den späteren Jahren, ungefähr um das dritte Jahr herum, von einer gegenseitigen Liebesbeziehung zwischen Kind und seinen Eltern charakterisiert ist. Gegenseitigkeit der Liebe drückt dann alle diese Gefühle und Möglichkeiten aus, die durch die depressive Position entstanden. Liebe ist gleichzeitig zu sich selbst und zur Mutter und zu anderen. Normale Fähigkeit zu lieben ist immer gleichzeitig Liebe zu selbst und zu anderen. Es gibt eine schwere Persönlichkeitsstörung, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, von der man glaubte, dass sie nur sich selbst lieben konnten und nicht andere. Und wir wissen heute, dass diese Patienten andere nicht lieben können, aber dass andere sehr schlecht lieben, aber auch sich selbst sehr schlecht lieben und darunter leiden. Und das bringt sie in die Behandlung. Zum Schluss dieser Serie von psychoanalytischen Entdeckungen kommt Edith Jacobson, ursprünglich Edith Jacobson, aber sie nach ihrer Emigration war sie hauptsächlich als Edith Jacobson bekannt, die genau Schichten des Über-Ichs beschrieb. Und zwar wie diese früheste Schicht der Fähigkeit der eigenen Schuldgefühle von einer zweiten Schicht überdeckt wird, in der alle Gebote der Eltern einverleibt werden. Also wie verhalte ich mich, damit die Eltern mich lieben? Es sind also in internalisierte Gesetze des guten Verhaltens des Kindes, das sich der tieferen Schicht der Schuld überdeckt. Und darüber kommt eine dritte Schicht, das ödipale Über-Ich, das sich besonders mit der allgemeinen Sozialisierung des Kindes beschäftigt. Wie verhalte ich mich zu Menschen in der Familie, außerhalb der Familie und besonders, wie gehe ich mit meiner Sexualität um? Und wir sprechen von der kindlichen Sexualität, die zum Teil unterdrückt werden muss, verdrängt werden muss, eben weil sie auf die Eltern gezielt ist und die dann in der Adoleszenz sich umwandelt normalerweise in die Fähigkeit, Sexualität und Liebe zu anderen zu entwickeln. Aber das Wichtigste ist, während sich diese Schichten aufbauen, gleichzeitig innere Wertsysteme miteinander verbinden, abstrakter werden, persönlicher werden, individueller werden, sich in Systeme zusammenbauen, die dann bereits mit allgemeinen menschlichen Bedürfnissen zu tun haben, denn die innere Beziehung zu Liebe, zu Gerechtigkeit, zu Güte, zur Reue, zur Verzeihung, die Fähigkeit zu den Werten, die fundamental in Religionen als universal menschlichen Systemen von ethischen und Wertsystemen ist. Alles das wird noch verstärkt durch Erlebnisse innerhalb des ganzen Lebens, vielleicht besonders von der Trauer, die normalerweise schon als menschliche Fähigkeit in dieser ersten Bewegung von der schizoparanoiden zur depressiven Position entsteht. Trauer, dass die perfekte Beziehung zur Mutter nicht mehr existiert, denn jetzt in der depressiven Position ist man sich ja klar, dass alle Gefühle ambivalent sind, dass man nicht nur gut ist, sondern manchmal auch schlecht und dass hoffentlich das Gute überwiegt. Aber dass, wie gesagt, eine reine, ideale, unberührte Liebe, eine Liebe, die unberührt von Aggression ist, praktisch nicht existiert. Und so wird im Laufe des Lebens, besonders unter Umständen von Trauer, dieses Gefühl der Verlust von einem Menschen, den man sehr liebte, als ein Ursprung von noch stärkeren Entwicklungen der ethischen und moralischen Fähigkeiten. Denn wenn man eine geliebte Person verliert, eine wirklich geliebte Person, mit der man viele Jahre zusammen gelebt hat, dann ist es unvermeidlich, dass in dieser Trauer man auch entdeckt, wie viele Momente man nicht benutzt hat, wie man diese Liebe nicht voll erfassen und schätzen konnte. Erst im ewigen Nichtvorhandensein des geliebten Objektes, das man verlor, wird der volle Wert der Gegenwart dieses Objektes klar. Und das verursacht Schuld und das verursacht das innere Bedürfnis einer Wiedergutmachung. Und diese Wiedergutmachung ist ja nicht möglich, denn die geliebte Person ist tot und das Bedürfnis nach Wiedergutmachung nimmt die Form eines Wunsches, das zu tun, was diese Person würde lieben, dass wir tun oder würde getan haben, wenn sie noch am Leben wäre. Wir übernehmen die innerlichen, die moralischen Werte der verlorenen Person und sehen es als ein moralisches Gebot, das den Lebenssinn dieser verlorenen Person zu erfüllen. Es entwickelt sich eine Dimension einer Beziehung, die rein geistig und spirituell ist. Es geht also jetzt über den Rahmen der normalen Beziehungen zwischen Menschen zu idealen Beziehungen in Verbindung mit Trauer, die die Fähigkeit, sich vollkommen einem Wertsystem zu widmen, noch verstärken. So dass die normale Persönlichkeit eine religiöse Funktion hat, abgesehen vom Inhalt dieser Funktion, dass eine geistige Welt darstellt, ein fundamentaler Aspekt der normalen Persönlichkeit, charakterisiert von Toleranz der eigenen Aggressionen gegenüber, der Fähigkeit für Verzeihung, Reue, Reparation. Im Gegensatz zur Pathologie dieser Funktion, die wir bei Krankheit sehen und die behandelt werden muss, nämlich eine pathologische Überentwicklung des Über-Ichs, manchmal unter dem Einfluss von exzessiven, strengen, verbietenden, kalten Eltern oder schweren traumatischen Situationen, die unbewusste Schuldgefühle erwecken. Und es gibt dann die Möglichkeit einer exzessiven Tendenz zu Schuldgefühlen, die dazu führen, dass man normale Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse unterdrückt, das Leben sich verengt. Oder in anderen Fällen geschieht das Gegenteil. Schwere Traumatisierungen, eine so aggressive Umwelt, dass man Gebote und Verbote nicht annehmen kann, denn sie kommen mit so einer Wucht der Aggression, dass das Kleinkind sich total gegen sie wehrt und diese normale Funktionen sie nicht entwickelt werden können, sich nicht entwickeln können, normale Wertsysteme sich nicht entwickeln, das Über-Ich schwach ist, die depressive Position nicht toleriert werden kann, das Kind zurück in die schizoparanoide Position fällt, alle Gebote und Verbote nach außen schiebt, sowie Bewusstsein der eigenen Aggression und jetzt keine innere Moralität hat, im Gegensatz dazu sich ausgesetzt feindlichen Strömungen ist, misstrauisch wird, andere Menschen hasst und ein Fehlen innerer moralischer Entwicklungen, ein Gefühl von Rechthaberei, Misstrauen, Kampfbereitschaft, während alle Schuld nach außen verschoben wird, ist eine Charakteristik von schweren Persönlichkeitsstörungen mit antisozialen Zügen. Das ist im Grunde die psychologische Situation, in der wir klinisch unterscheiden müssen, ist dieser Patient im Sinne seiner moralischen Einstellung, seiner ethischen Fähigkeiten auf einem normalen Niveau funktionierend, hat er die normale Fähigkeit für Schuld, Reue, Liebe, Gerechtigkeit, die Fähigkeit für Verzeihung, oder leidet er entweder an einem exzessiven Schuldgefühl oder einem totalen Fehlen von normalen Schuldgefühlen. Und unsere Aufgabe ist, in der Behandlung unter anderem diese Problematik des Über-Ichs zu lösen. Das bedeutet praktisch sehr oft eine Beziehung zur Religion des Patienten. Denn Religion ist ja nicht nur die Fähigkeit der Religiosität, sondern denn der Einstieg dieser Fähigkeit in ein bestimmtes religiöses System, in ein allgemeines, universales Wertsystem, ein Wertsystem mit universalem Wert, und an dessen Spitze Gott steht und die Fähigkeit, die Möglichkeit, eine innere Beziehung zur Gottheit herzustellen, ist zuerst einmal von der normalen Entwicklung der Religiosität bestimmt und zweitens natürlich von den kulturellen Einflüssen, dass das Kleinkind von allen Anfang an hat. Religiosität ist eine normale Entwicklung, die geschädigt sein kann und durch Behandlung gelöst. Gottesglauben ist eine Gnade, die von einer Disposition und ihrer Ausbildung herrührt, die nicht mehr im Gebiet der Behandlung der Psychoanalyse oder Psychotherapie ist, sondern in der Entwicklung innerhalb der Welt der Wertsysteme, die der Seelsorge unterliegt. Und es ist wichtig, dass der Psychotherapeut diese Grenze genau unterscheidet. Unsere Aufgabe als Psychotherapeuten ist Patienten, die unter exzessiven Schuldgefühlen leiden und die sehr oft Religion benutzen, um pathologische Über-Ich-Funktionen zu rationalisieren, wo Religion ein System von sadistischen inneren Verboten bedeutet, sie von dieser Verzerrung ihrer Religion, im Grunde nicht der Religion, sondern der Kapazität der normalen Religiosität zu befreien. Und andererseits, wenn schwere Über-Ich-Pathologie ihnen nicht erlaubt hat, ein integriertes Über-Ich aufzustellen, die Problematik, die das verhindert, zu lösen und die Möglichkeit eines normalen Über-Ichs zu entwickeln, zu verstärken und zu fördern. Das bedeutet, dass der Therapeut unvermeidlich sich mit Religion und Religiosität beschäftigt, aber klar innerhalb der Grenzen der Pathologie, der normalen Fähigkeit, ohne dass er dann am Ende die Möglichkeit sagen wird, in welche Richtung sich die Religion als integriertes Wertsystem des früheren Patienten entwickeln wird. Das ist alles, was ich als Theorie sagen würde. Und jetzt praktische Aspekte, praktische Probleme des Psychotherapeuten in einer Liste von unterschiedlichen Situationen, die dazu dienen soll, Sie zu stimulieren, über diese praktischen Implikationen zu diskutieren, zu fragen, neue Standpunkte zu stellen. Erstens ist es also sehr wichtig bei Patienten, die Konflikte in ihrem moralischen Verhalten haben, zu erkennen, wie weit sie fähig sind, eine normale Moralität anzuerkennen. Und der Therapeut hat natürlich innerlich auch ein normales Wertsystem, das ihm erlaubt, den Patienten zu diskutieren, ob der eine normale Fähigkeit zu Schuldgefühle anzuerkennen, realistisch Situationen zu untersuchen, in der er in ungerechter Weise handelte, zu erkennen, Reue zu fühlen und entsprechend sie in Aktion zu verwandeln, die Fähigkeit haben, anderen Personen, die er liebt, zu verzeihen. Denn genauso wie er sich selbst und seine Aggression akzeptieren kann, kann er die bei anderen akzeptieren und verstehen, dass Liebe vorhanden ist, auch wo Wut und Ärger da war, im Gegensatz einer totalen Entwertung der anderen Person, einem totalen Misstrauen, als ob die andere Person nicht fähig wäre, tief Liebe so zu spüren, dass auch Aggressionen Schuld erwecken und bereut werden können und Wiedergutmachung besteht. Ist der Patient fähig, Schulderkenntnis, normale Ambivalenz und die realistische Erkenntnisse der Ambivalenz der Beziehungen zu erkennen oder nicht? Ist der Patient fähig, Verzeihung auszuüben als Sieg der Liebe über die gegenseitige Projektion der Aggression, sodass Hass es verhindert, zu verzeihen? In dieser Einstellung ist der Therapeut technisch neutral. Technisch neutral bedeutet, dass er dem Patienten nicht sagt, wie er sich verhalten soll, wie seine Einstellung sein sollte, sondern entscheidet, wie weit der Patient fähig ist, realistisch einen Konflikt zu sehen und wie weit er dem Patienten helfen kann, die Situation realistisch zu sehen und wie der Patient darauf moralisch reagiert, ist Sache des Patienten. Technische Neutralität bedeutet nicht, dass der Therapeut selber nicht fundamentale Wertsysteme hat. Und wenn er unmoralisches Verhalten beim Patienten entdeckt, das beim Patienten nicht hervorbringt. Zum Beispiel, Ich behandelte eine Frau, die eine Prostituierte war, ein Call Girl, eine sehr hochstehende, elegante, hochstehende sozial, finanziell, Dame, die in einer gewissen eleganten Bar in New York Klienten suchte und die mit internationalen Businessmen Beziehungen hatte, besonders mit zwei, die verzweifeltens versuchten, sie aus dieser Situation herauszubringen und ihr offeriert hatten, sie zu heiraten. Und sie wehrte sich dagegen, aber sie erklärte beiden, dass sie sie liebte und dass das eine totale, exklusive Liebe war. In der Behandlung sagte dieser Frau, wie können Sie dem einen Mann sagen, dass Sie ihn total lieben und dem anderen dasselbe? Ist das für Sie problematisch oder nicht? Es ist ganz klar, dass sich diese beiden Männer eine Anschauung von Ihnen schaffen, die der Realität nicht entspricht. Wollen Sie das? Also ich hoffe, Sie sehen, dass ich Sie nicht anzeigte und angriff, weil Sie beide anlog, sondern weil Sie in einem inneren Gegensatz zu Ihrem eigenen Wunsch agierte, dass diese Männer Sie realistisch, als sie war, erkennen sollte. Und das verursachte eine innere Problematik, die dann dieses Fehlen einer normalen moralischen Einstellung beeinflusste. Ich sah einen Priester, der Beziehungen mit adolescenten Mädchen hatte und konfrontierte ihn mit dem krassen Gegensatz zwischen diesen Beziehungen und seinen ideologischen, religiösen Einstellungen und fragte ihn, wie sich diese zwei Seiten in ihm konfrontierten oder vereinbarten und was alles das seinem eigenen Denken gegenüber, seinem Beruf, seinen ideologischen Überzeugungen, seinem Respekt für sich selbst und für sein Leben beeinflusste. Und so mit Ehrlichkeit, aber nicht in einer kritischen, moralisierenden, sondern technischen Einstellung konfrontierte ich ihn mit diesen Gegensätzen. Ich sah einen Patienten, der mit zwanghaften Gefühlen dauernd unter Depressionen litt, denn er dachte, er ist in einem entsetzlichen Sündenfall, weil er mit seiner Freundin Sex hatte und Gott beobachtete ihn und würde ihn bestrafen. Und das war das Ende der Welt, da deprimiert. Andererseits war dieser Mann vollkommen uninteressiert an kirchlichen Entwicklungen. Ich spreche von den Vereinigten Staaten, in denen im Allgemeinen eine religiöse Identifikation, häufig auch ein soziales Leben im Kreise der Kirche bedeutet. Dieser Mann war vollkommen abseits jeder religiösen Einstellung, jeder religiösen Haltung. Abgesehen davon, wenn er Sex hatte, dann beobachtete ihn Gott und er würde bestraft. Also es war im Grunde so, als ob Gott sich für ihn überhaupt nicht interessierte und er nicht für Gott oder die Religion, nur wenn er Sex hatte. Und es gab einen Moment, wo er selbst sagte, ja, ich habe das Gefühl, als ob Gott eigentlich nichts kümmert, außer wenn ich mit dieser Frau Sex habe. Ich weiß, das ist nicht richtig, das ist wahnsinnig, aber ich kann es nicht vermeiden. Und das hatte mit seiner kindlichen Erfahrung zu tun, sehr strengen und verbietenden Eltern, die zu einerseits einer Rebellion gegen die Religion brachte, so dass er überhaupt nichts zu tun mit ihr zu tun haben wollte, außer diesem Punkt, in dem dann Schuldgefühl sein Leben erfüllte. Das ist ein Beispiel einer klaren Verzerrung religiösen Glaubens in der Funktion eines unbewussten Schuldgefühles, das von unbewussten Konflikten herrührt. Es gibt für uns oft einen Konflikt zwischen Vertraulichkeit und rechtlicher Verantwortung. Psychotherapeuten werden moralisch angesprochen und hier kommt das Problem der Wertsysteme und religiöser Identität als ein Problem nicht des Patienten, sondern des Therapeuten. Unter Umständen kann das eine schwere Problematik verursachen. Beispiel: Eine Patientin von einer unserer Ärzte ermordete ihr Kleinkind während einer psychotischen Phase. Sie hatte eine manisch-depressive Psychose. Während der depressiven Psychose hatte sie das Gefühl, Weltuntergang, ihr Kind würde unter einem entsetzlichen Erlebnis der Welt leiden und sie sollte es töten, um es vom Schmerz zu beschützen. Also als Teil eines depressiven Wahns ermordete sie ihre kleine Tochter, wurde vom Gericht ins Spital, von der Polizei ins Spital gebracht. Die Frage trat auf, wie stellt sich der Therapeut zu einem Gerichtsverfahren? Sagt der Therapeut aus, dass diese Patientin bewusst einen Mord begangen hat? Macht der Therapeut es klar, dass das im Laufe einer Psychose war, in der der Realitätssinn, die Zurechnungsfähigkeit verloren war und es nicht erwartet werden könnte, dass die Frau ihren eigenen Wertsystemen folgte? Hier ist die Situation relativ klar und einfach, indem im Spital unsere Einstellung war, dass es ganz klar gemacht werden würde, dass diese Frau nicht rechtsmäßig nicht schuldig war. Der Fall ist schwerer, wenn wir Eltern haben, die Kinder missbrauchen, die wir anzeigen müssen und die dann von den Behörden behandelt werden. Manchmal haben wir Fälle, wo ein Vater in der Wut ein Kind schlägt, das Kind zeigt den Vater an, es kommt zu einer großen legalen Problematik und wir haben das Gefühl, dass das ein neurotischer Mann ist, dem geholfen werden kann und der, wenn er in ein langes Rechtsverfahren verwirrt wird, eingewickelt wird, die Prognose viel schlechter für ihn, für das Kind, für die Familie ist. Und so gibt es Zeiten, wo wir den Gesetzen nicht folgen, um Patienten zu beschützen, die rechtlich angezeigt werden müssen, aber wo wir glauben, dass Behandlung die beste Lösung ist. Es gibt also Konflikte zwischen konventioneller Moral und persönlicher Moral. Und ich glaube, dass solche Konflikte unvermeidlich sind, denn manchmal kann ein Therapeut viel besser entscheiden, was das Beste für die Zukunft von Patienten, Familien wäre, im Gegensatz zu routinisierter, bürokratischer Einstellung. Diese Konflikte können nicht vermieden werden. Genauso wie bei Patienten, die schwer depressiv sind, die sich das Leben nehmen wollen, die auf Vertraulichkeit bestehen, auf ihre Freiheit und wo der Therapeut entscheiden muss, wie weit ist das eine Erscheinung von Krankheit, wie weit ist das eine Entscheidung, eine moralische Entscheidung eines Menschen, der Recht auf seine eigenen Entscheidungen hat, als Eingriff, als ein Eingriff von einem Psychiater indiziert wäre. Es ist also wichtig, dass der Therapeut ein klares Wertsystem hat und bereit und fähig ist, seine eigenen moralischen Werte aufs Spiel zu setzen, Verantwortung dafür zu nehmen. Und in dieser Beziehung ist Religion nicht nur ein therapeutisches Problem im Sinne des Vorhandenseins oder nicht von normaler Religiosität, sondern ein Problem des Therapeuten, dessen moralische Einstellung in gewissen Momenten die Behandlung besonders von sehr schweren Patienten beeinflussen wird. Die Ehrlichkeit gegenüber den Patienten, die feste Überzeugung, alles zu machen, was möglich wäre, um den Patienten eine normale Einstellung zum Leben zu geben, ist eine der Pflichten des Therapeuten, so dass Patienten, die manchmal Behandlung abbrechen möchten, nicht weil sie wirklich nicht behandelt werden brauchen, sondern aus Ausdruck schwerer, selbstzerstörerischer Verzweiflung manchmal die Indikation für eine auferzwungene Behandlung geben, um sie vor Selbstmord zu schützen, während wir bei anderen Fällen die Freiheit des Patienten eingestehen müssen, selbst zu entscheiden, was er mit seinem Leben machen will, auch wenn es unseren eigenen ideologischen Wünschen nicht entsprechen würde. Bei schweren Ehekonflikten zum Schluss, in der sich Ehepaare behandeln, als ob der einzige Sinn des Lebens wäre, sich gegenseitig zu zerstören, kann es hilfreich sein, wenn der Therapeut beide darauf aufmerksam macht, dass aus einem Grund sie zusammengekommen sind und dass sie sich fragen müssen, ob da noch genügend Liebe da ist, um das Vertrauen zu haben, dass inmitten von allem diesen Hass die eigene Liebe für den anderen und die Liebe des anderen für einen noch ein genügender Grund ist, zu versuchen einzulenken oder sich zu verstehen. Oder ob das Bedürfnis, Hass auszudrücken und sich vor Hass zu verteidigen, so stark ist, dass sie ihre Beziehung wirklich nur im Sinne einer gegenseitigen Zerstörung sehen. Und sie fragen, wie sie also weitermachen wollen. Denn wenn der Sinn des Zusammenseins nur gegenseitige Zerstörung ist, in einer relativen besseren Position, wenn es zu gerichtlichen Verfahren kommt, dann ist die Rolle des Therapeuten, das dem Paar klarzumachen und dass das ihr Recht ist, sich zu trennen und zu bekämpfen, dass das seinen Anschauungen nicht entspricht, aber dass er natürlich nicht mehr kann, als sie auf diese fundamentale Frage hinzuweisen. Und manchmal siegt dann doch das Bewusstsein, im Grunde sind wir ja zusammengekommen, weil wir uns lieben, und die Beziehung geht weiter. Selbstverständlich sind andere wichtige Elemente, besonders in den Vereinigten Staaten, wenn es um Paarbeziehungen geht, das Schicksal der Kinder. Wir wissen heute, dass Scheidung einer der größten, schwersten, traumatischen Erfahrungen für Kinder sind, auch unter den besten Umständen und nicht nur im Kleinkindalter, sondern bis zu Kindern, die bereits erwachsen sind. Und auch mit dem konfrontieren wir die Eltern, während wir ihre eigene Entscheidung selbstverständlich respektieren, was sie machen wollen. So sind wir uns treu, unseren Werten, den Patienten treu, aber wir riskieren die Unzufriedenheit, den Ärger, die Zurückweisung der Patienten, wenn wir sie manchmal mit Wahrheiten konfrontieren, die sie nicht tolerieren. Und wir müssen manchmal es tolerieren, dass unsere eigenen Wertsysteme in so einem Konflikt mit dem Fehlen von Wertsystemen von den Patienten kommt, dass wir es uns nicht mehr gestatten können, solche Patienten zu behandeln. Ein Patient, der Pädophile war, also Sex mit Kindern suchte und gleichzeitig HIV positiv, wo also sexuelle Beziehungen mit Kindern nicht nur Missbrauch, sondern tödlich sein könnte und von dem ich dachte, dass es überhaupt keine Garantie bestand, dass seine restlichen Über-Ich-Funktionen ihm fähig machen würden, einen Vertrag mit mir einzugehen und auf keinen Fall in eine sexuelle Beziehung mit einem Kleinkind einzugehen. Diesen Patienten behandelte ich nicht. Und das ist natürlich ein extremer Fall, aber wenn wir sehr schwere Patienten behandeln, geschieht das öfters, als man sich vorstellen wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.